die haben ja auch eine Instagram-Seite, eine Facebook-Seite und uns ist da schon auch aufgefallen, dass gerade seit Beginn der Pandemie es schon immer mehr zugenommen hat, dass die Kommentarspalten schon ein Stück weit immer radikaler werden, also gerade auf Facebook. Ja, zeigt sich da in gewissermaßen auch die Spaltung der Gesellschaft, die wir aktuell so erleben?
Ich glaube, da muss man relativ vorsichtig sein mit diesen Begriffen. Also zum einen ist es schon so, dass sich der Umgangston verändert hat in den letzten Monaten. Man muss aber auch bedenken, dass Leute einfach mehr Zeit online verbringen, gerade in den Lockdown-Phasen. Das heißt, natürlich wird mehr diskutiert auf Facebook und dann passt sich entsprechend auch der Umgangston an. Wir wissen auch aus psychologischer Sicht, dass uns die vielen negativen Kommentare, die wir da lesen, halt auch deutlich mehr auffallen und besser im Gedächtnis bleiben, als jetzt positive Kommentare zum Beispiel. Die gibt es nämlich auch. Und bei der Frage nach der Spaltung der Gesellschaft muss man auch sehr genau hinschauen. Also um welches Thema geht es denn, dass da gespalten wird? Und wie genau definiert man eine Spaltung, also so ein Auseinanderdriften? Das kann man tatsächlich nicht verallgemeinern. Also so Kommentare können durchaus ein Indiz sein für eine gesellschaftliche Bewegung, aber sie sind nicht direkt damit gleichzusetzen.
Okay, verstehe. Trotzdem gibt es bei Corona, beispielsweise habe ich jetzt neulich unter einem Post gelesen, beispielsweise jetzt auf Markus Söder angesprochen, ja, Südolf hat gesprochen, jetzt fehlen nur noch die Gaskammern und der Stern auf dem linken Arm. Warum gibt es dann immer wieder ja so Vergleiche zum Dritten Reich, gerade in Bezug auf Corona? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, weil das Dritte Reich natürlich ein ganz, ganz heikles Thema ist und enorm provoziert. Also solche Aktionen, wie das, was Sie gerade beschrieben haben, zwischen mit den ungeimpften Sternen von Corona-Leugnern, das erzielt extrem viel Aufmerksamkeit und greift natürlich schon auch das Vertrauen in die Regierung an, weil wir oft Angst haben, von der Regierung hintergangen zu werden und dann vielleicht doch durchaus bei dem einen oder anderen so ein Gefühl von, was, wenn die recht haben und wir werden gerade alle getäuscht, entsteht. Insofern ist das ein kluger, aber natürlich moralisch und sachlich absolut unangebrachter Schachzug.
Und Sie hatten es vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, wenn man dann selbst so Kommentarspalten durchscrollt, dann fallen einem meistens immer nur die negativen Kommentare auf. Liegt es daran, weil oft denkt man, boah, was da alles geäußert wird, aber liegt es vielleicht daran, weil man einfach die positiven Dinge einfach nicht sieht oder weil man das eben sehr schnell wieder vergisst?
Sowohl als auch. Also psychologisch gesprochen kann man eigentlich sagen, dass wir Menschen so ein bisschen auf Negatives geprimed sind. Also wir verarbeiten negative Informationen intensiver, wir erinnern uns besser dran, wir lernen mehr aus negativer Information und deshalb fällt uns das mehr auf und wir verarbeiten das noch tiefer. Also man liest dann so einen Kommentar und denkt sich, spannende Meinung, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Und bei einem positiven Kommentar oder neutralen Kommentar, dann nicke ich das vielleicht eher ab und dann gerät das relativ schnell in Vergessenheit. Und die negativen Kommentare enthalten ja oft auch etwas mehr Inhalt als zustimmende oder positive Kommentare. Also so ein, ja, sehe ich auch so, ist was anderes, als wenn sich jemand dazu äußert, warum er das genau nicht so sieht und vielleicht noch ein paar Argumente mit reinbringt. Deshalb fällt es dann auch so stark aus.
Kann man denn sagen, was das für Leute sind, die sich manchmal da im Ton vergreifen? Also oft hat man das Gefühl, das sind irgendwie auch dieselben Profile oder so. Oder kann man das irgendwie eingrenzen, was das für Menschen sind?
Also man kann es jetzt nicht auf einen bestimmten Typ Mensch oder auf so Eigenschaften wie Geschlecht und Alter, Bildungsgrad und sowas festlegen. Da gibt es keine Zusammenhänge, kaum Zusammenhänge. Das sind dann vielmehr persönliche Eigenschaften wie Mut, Angst vor Veränderungen, auch ganz aktuelle Sachen wie eine große Unsicherheit, Frustration und manchmal einfach Neid und Langeweile, die sich da dahinter verbergen. Also das sind nicht wirklich bestimmte Personen und Gruppen, sondern eher bestimmte Umstände, bestimmte Situationen, die dann dazu führen, dass Leute sich so verhalten. Das kann man nicht so ganz über einen Kamm scheren, dass man sagt, die Gruppe ist da irgendwie prädestiniert dafür, sondern das kann sich wirklich durch alle gesellschaftlichen Gruppen durchziehen.
Kann man denn einen Zusammenhang feststellen zwischen Facebook und eben anderen sozialen Netzwerken? Gut, jetzt gehört Instagram auch zu Facebook, aber da ist es meistens so, gerade wenn wir da eben auch was posten, dann ist es da der Umgangston meistens eben freundlicher. Liegt das einfach vielleicht da an der Altersgruppe, dass Instagram von anderen Menschen genutzt wird oder hauptsächlich von anderen Menschen genutzt wird, wie beispielsweise Facebook? Oder haben die Leute, die sich auf Facebook tummeln, einfach noch nicht auf Instagram sozusagen gefunden?
Also es stimmt schon, dass Instagram mit Abstand die beliebteste Plattform ist bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen und dann Facebook eher so bei der Ü30-Gruppe. Es ist aber nicht so, dass dieser Unterschied tatsächlich durch das Alter verursacht wird. Das ist vielleicht noch so eine Begleiterscheinung. Der Unterschied liegt aber eher in der Charakteristika der Plattform. Also Facebook ist durch seinen Aufbau, wie diese ganze Plattform einfach funktioniert, ein viel diskursiverer Ort. Und da werden unangemessene Inhalte auch nicht ganz so schnell zensiert, wie das auf Instagram beispielsweise der Fall ist. Dann haben wir auf Facebook natürlich die Möglichkeit, Gruppen zu bilden, öffentliche Gruppen, aber auch private Gruppen. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass man sich da irgendwie mit Gleichgesinnten zusammenschließen kann und sich dann gegenseitig hochstacheln. Und der Fokus bei Instagram, obwohl wir da natürlich auch viele informative und politische Profile sehen, liegt schon größtenteils noch auf den, ich sag mal, schönen Dingen und auf Unterhaltung. Und Facebook spielt vor allem jetzt als Nachrichten- und Informationsplattform eine deutlich größere Rolle.
Verstehe. Und das ist ja so ein allgemeines Phänomen, dass man oft im Netz sozusagen sich dazu hinreißen lässt, etwas zu schreiben, etwas zu kommentieren, was man jetzt so im alltäglichen Leben beispielsweise jemanden von Angesicht zu Angesicht nicht sagen würden. Ja, was ist das für ein Phänomen, dass man eben beispielsweise jetzt nicht irgendwie auf offener Straße beleidigt wird, aber im Netz halt schon, dass es da relativ schnell passieren kann?
Naja, das liegt vor allem daran, dass der Hass sich ja ganz oft gegen so sensible Themen oder Gruppen richtet. Und das ist halt die Art von Aussagen, die ich schlecht in der Kaffeepause mit meinen Kolleginnen und Kollegen äußern kann. Im Netz hingegen bin ich natürlich beliebig anonym, vermeintlich beliebig anonym, was dann dazu führt, dass ich mehr sagen kann. Und des Weiteren haben wir da natürlich auch dann oft Gleichgesinnte, die ich vielleicht jetzt in meinem persönlichen Umfeld nicht treffe. Das heißt, ich fühle mich da eher verstanden und teile meine Meinung dann natürlich auch eher mit denen. Oder, wenn ich jetzt Gegenwind erfahre, gehe ich online natürlich viel eher in die Konfrontation, als ich das im persönlichen Gespräch machen würde, weil es online durch die Distanz einfach deutlich leichter fällt. Das ist jetzt aber nichts, was nur im Netz stattfinden kann. Also wenn ich mich jetzt offline mit einer bestimmten Gruppe treffe, die genauso denkt wie ich, dann würden wir uns auch hochstacheln, würden auch kontroversere Meinungen äußern, die wir jetzt in einem anderen Kreis vielleicht nicht äußern würden. Also im Netz passieren solche Prozesse deutlich einfacher, aber soziale Medien sind jetzt nicht per se schuld dran, dass Negatives geäußert wird.
Also kann man sagen, dass so eine Facebook-Kommentarspalte beispielsweise in irgendeiner Gruppe irgendwie auch so einem Stammtisch in der Kneipe sozusagen ähneln könnte. Da kann ich ja auch eher dann abends in der Kneipe sage ich vielleicht auch eher Dinge, die ich vielleicht jetzt beispielsweise am Arbeitsplatz oder irgendwo in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so direkt sagen würde.
Ja, absolut. Also den Vergleich finde ich tatsächlich recht passend. Ich meine, natürlich bietet eine Plattform wie Facebook halt erstmal die Möglichkeit, sozusagen den Einstieg in solche Gruppen. Und das geht offline halt nicht so leicht. Also da muss ich erstmal irgendwie drauf kommen, wo ich genau diese Leute in der Eckkneipe dann treffe. Aber das ist das, was offline absolut genauso passieren kann wie online. Und online ist natürlich wiederum viel zugänglicher als offline. Also da bekommen das viel, viel mehr Leute mit. Und das ist dann genau der Eindruck, der bei uns hängen bleibt. Aber von dem Kneipengespräch, da werden wir jetzt in aller Regel nichts mitbekommen.
Ja, klar. Wenn mir jetzt diese ganzen Diskussionen im Netz beispielsweise, ich lasse mich auch mal dazu hinreißen und äußere mich zu irgendwas, dann kriege ich aber auch wieder viel Gegenwind. Wenn mir die ganzen Diskussionen dann zu viel werden, was ist denn dann die beste Lösung? Sich zurückzuziehen, sich von Facebook und Co. abzumelden oder einfach nicht mehr zu kommentieren oder bestimmte Seiten nicht mehr zu abonnieren? Was würden Sie da den Menschen empfehlen?
Also kurzzeitig würde ich auf jeden Fall sagen, mal offline gehen tut wirklich gut. Ich mache das selber hin und wieder gern, dass ich mal für eine Woche lang einfach Instagram lösche, und dann mir das einfach auch nicht mehr anschauen kann. Man muss halt für sich selber entscheiden, wie viele Nachrichten, Social Media Inhalte und so weiter man eigentlich konsumieren möchte. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man mal ein paar Tage lang nichts liest und nichts anschaut, auch wenn man dann vielleicht ein paar wichtige Nachrichten verpasst. Auf Dauer ist, glaube ich, so digitales Fasten, also so dieses komplette Ausloggen, eher nicht realistisch, weil wir uns der Social Media Welt gar nicht komplett entziehen wollen. Also die steht ja auch für Unterhaltung, Ablenkung, sozialen Austausch und so weiter und so weiter. Und ich würde dann eher dazu raten, dass man ganz gezielt aus bestimmten Gruppen austritt oder auch bestimmten Profilen entfolgt und den Fokus dann eben auf andere Seiten richtet. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass man gar nicht unbedingt glücklicher wird, wenn man komplett aussteigt, weil man einfach andere Dinge dann wieder verpasst. Insgesamt gesehen bin ich aber auch der Meinung, dass es schon auch an den Plattformen selbst liegt, mal gegen Hass im Netz vorzugehen. Also wir als Nutzerinnen und Nutzer können das dann ignorieren, wir können aber wenig dagegen tun. Und die Plattformen sollen ja eigentlich diese Beiträge auch nicht nur löschen, sondern auch den entsprechenden Behörden melden. Nur dann kann das verschärfte Hate Speech-Gesetz, das wir jetzt Anfang des Jahres verabschiedet haben, tatsächlich in Kraft treten. Und da ist meiner Meinung nach einfach gerade noch ein großes Defizit da.
Da hätte ich vielleicht noch eine Frage. Manche argumentieren ja immer, wenn bei Hate Speech und Co. ja, da wird dann die Meinungsfreiheit begrenzt. Ja, das ist praktisch ein Vorwand. Was würden Sie dem entgegnen?
Naja, wir leben nun mal in einer Gesellschaft, in der Freiheit nicht unbegrenzt ist, weil wir uns demokratisch irgendwie auf gewisse Grundwerte einigen müssen. Und in dem Moment, in dem ganze Personengruppen beispielsweise angegriffen werden, ist dann so eine Meinungsfreiheit tatsächlich nicht mehr so dieses idealisierte Tool, würde ich mal sagen. Also Einschränkung der Meinungsfreiheit ist ein Riesenthema und ich glaube, wir müssen auch ganz vorsichtig sein damit, was wir verbieten und was wir löschen oder zensieren. Aber die Hassreden, die sich dann gegen ganze Personengruppen richten und diskriminierend wirken, die sollte man meiner Meinung nach auch nicht so einfach überall stehen lassen.
Wenn es jetzt von Ihrer Seite noch was gibt zu dem Thema, was ich vielleicht noch vergessen habe zu fragen oder was vielleicht noch wichtig wäre, wenn Sie noch was hinzufügen möchten, dann gerne.
Vielleicht noch so eine kleine Anmerkung. Also, was sich dann auch immer wieder zeigt, es gibt relativ viel Forschung zu dem Effekt von Hasskommentaren. Also, was macht das mit mir als Leserin oder Leser oder eben auch als Nutzerin einer Online-Plattform, wenn ich so Hasskommentare lese? Und da zeigt sich immer wieder, dass man das auch gar nicht vereinfachen kann. Also, das hängt A davon ab, wie ich Social Media nutze. Also bin ich jemand, der sehr leichtgläubig ist oder bin ich eher sehr, sehr kritisch? Dann im letzteren Fall wird mich dieser Hasskommentar auch gar nicht so stark beeinflussen. Und es hängt auch immer sehr stark von den Kommentaren selbst ab. Also es hat sich dann gezeigt, dass zum Beispiel bei Kommentaren, die eher so moderaten Hass rüberbringen, einer bestimmten Gruppe zum Beispiel gegenüber, dass die viel eher dazu führen, dass man dann als Nutzerin dem vielleicht Glauben schenkt, als wenn es so ganz krasse Kommentare sind. Also bei diesen ganz starken Hate-Kommentaren, da denkt man sich eher so, nee, das kann jetzt nicht sein, das glaube ich jetzt nicht. Und gerade so diese moderaten Kommentare, die so noch ein bisschen sanfter verpackt sind, die haben eigentlich viel eher die Gefahr, dass sie dann zu so einer Meinungsänderung auch tatsächlich führen.
Vielen herzlichen Dank für das
Ja, sehr
Gespräch.
gern.